Literaturradio Bayern. Kanal LRB. Lyrik wiedergehört. Wilhelm Busch, Teil 1. Sie hören Gedichte von Wilhelm Busch. Heinrich Christian Wilhelm Busch wurde am 15. April 1832 in Wiedensaal geboren und starb am 9. Januar 1908 in Mechtshausen. Er war einer der einflussreichsten humoristischen Dichter und Zeichner Deutschlands. Zwischen 1862 und 1888 hielt er sich oft in Wolfenbüttel auf, der Heimatstadt des Sprechers, was letzterem von Kindheit an ein besonderes Verhältnis zum Werk Wilhelm Buschs ermöglichte. Wohl jeder kennt die Streiche von Max und Moritz, auch die Bildergeschichten wie Hans Huckebein und die fromme Helene sind immer noch in Erinnerung. Aber es gibt noch andere Seiten im Wirken von Wilhelm Busch, die weitgehend unbekannt sind. Seine große Leidenschaft war die Malerei und er schuf unzählige Zeichnungen und Gemälde, die er aber nie veröffentlichte, da er sie nicht für gut genug hielt. Er war auch Dichter. Aber die Gedichte und Erzählungen, die er veröffentlichte, sind von seinen Lesern nie wirklich angenommen worden. Seine vom Stil Heinrich Heines und der Philosophie Arthur Schopenhauers beeinflusste Lyrik und auch Prosadichtung stießen beim Publikum, das mit seinem Namen nur komische Bildergeschichten verband, auf Unverständnis. Hören Sie nun Teile der Gedichtsammlung zu guter Letzt, im ersten Teil unserer kleinen Wilhelm Busch-Reihe. Es liest Uwe Kulnig. Bedächtig. Ich ging zur Bahn. Der Abendzug kam erst um 9:30. Wer zeitig geht, der handelt klug. Er kann gemütlich gehen. Der Frühling war so warm und mild, ich ging wie neu belebt, zumal ein wertes Frauenbild mir vor der Seele schwebt. Dass ich sie heut noch sehen soll, dass sie gewiss noch wach, davon ist mir das Herz so voll, ich steh und denke nach. Ein Häslein, das vorüberstiebt, ermahnt ich, lass dir Zeit. Ein guter Mensch, der glücklich liebt, tut keinem was zu leid. Von ferne aus dem Wiesenteich erklang der Frösche Chor, und überm Walde stieg sogleich der goldene Mond empor. Da bist du ja, ich grüße dich, du traulicher Kumpan, bedächtig wandelst du wie ich dahin auf deiner Bahn. Dies lenkte meinen Denkersinn auf den Geschäftsverlauf. Ich überschlug mir den Gewinn, das hielt mich etwas auf. Doch horch, da ist die Nachtigall, sie flötet wunderschön. Ich flöte selbst mit sanftem Schall und bleib ein wenig stehen. Und flötend kam ich zur Station, wie das bei mir Gebrauch. O weh, was ist das für ein Ton? Der Zug, der flötet auch, wie jeder, der zu spät erscheint. So will es die Natur. Bewaffneter Friede. Ganz unverhofft an einem Hügel sind sich begegnet Fuchs und Igel. »Halt«, rief der Fuchs, »du Bösewicht, kennst du des Königs Order nicht? Ist nicht der Friede längst verkündet, und weißt du nicht, dass jeder sündigt, der immer noch gerüstet geht? Im Namen seiner Majestät geh her und übergib dein Fell.« Der Igel sprach, »Nur nicht so schnell. Lass dir erst deine Zähne brechen, dann wollen wir uns weitersprechen.« Und alsogleich macht er sich rund, schließt seinen dichten Stachelbund und trotzt getrost der ganzen Welt, bewaffnet, doch als Friedensheld. Es spukt. Abends, wenn die Heimchen singen, wenn die Lampe düster schwelt, hör ich gern von Spukedingen, was die Tante mir erzählt, wie es klopfte in den Wänden, wie der alte Schrank geknackt, wie es einst mit kalten Händen Mutter Urschel angepackt. man oft ein leises Jammern grad um Mitternacht gehört. Oben in den Bodenkammern scheint mir höchst bemerkenswert. Doch erzählt sie gar das Märchen von dem Geiste ohne Kopf, dann erhebt sich jedes Härchen schaudervoll in meinem Schopf. Und ich kann es nicht verneinen, dass es böse Geister gibt, denn ich habe selber einen, der schon manchen Streich verübt. Teufelswurst. Teufelswurst. Das Pfäfflein saß beim Frühstücksschmaus. Er schaut und zieht die Stirne kraus. Wer, fragt er, hat die Wurst gebracht? Die Köchin sprach, es war die Liese, die Alte von der Gänsewiese. Drum, rief er, sah ich letzter Nacht, wie durch die Luft in frurigem Bogen der Böse in ihren Schlot gefogen. Der Böse in ihren Schlot geflogen. Verdammte Hex, ich riech, ich schmeck's, der Teufel hat die Wurst gemacht. Spitz, da geh her, der Hund nicht faul. Der Hund nicht faul verzehrt die Wurst und leckt das Maul. Er nimmt das Gute, ohne zu fragen, ob's Belzebub unter dem Schwanz getragen. Der alte Narr. Ein Künstler auf dem hohen Seil, der alt geworden mittlerweile, stieg eines Tags vom Gerüst und sprach, nun will ich unten bleiben und nur noch Hausgymnastik treiben, was zur Verdauung nötig ist. Da riefen alle, oh, wie schad, der Meister scheint doch allnach grad zu schwach und steif zum Seil besteigen. Ha, denkt er, dieses wird sich zeigen, und richtig, eh der Markt geschlossen, treibt er aufs Neu die alten Possen hoch in der Luft, und zwar mit Glück, bis auf ein kleines Missgeschick. Er fiel herab in großer Eile und knickte sich die Wirbelsäule. Der alte Narr, jetzt bleibt er krumm, so äußert sich das Publikum. Der Asket. Im Hochgebirg vor seiner Höhle saß der Asket. Nur noch ein Rest von Leib und Seele infolge äußerster Diät. Demütig ihm zu Füßen kniet ein Jüngling, der sich längst bemüht, des strengen Büßers strenge Lehren nachdenklich prüfend anzuhören. Grad schließt der Klausner den Sermon und spricht, bekehre dich, mein Sohn, verlass das böse Weltgetriebe, vor allem unterlass die Liebe, denn gerade sie erweckt aufs Neue das Leben und mit ihm die Reue. Da, schau mich an, ich bin so leicht, fast habe ich schon das Nichts erreicht, und bald verschwind ich in das reine Zeit, Raum und traumlos all und deine. Als so der Meister in Ekstase, sticht ihn ein Bienchen in die Nase. Oh, welch ein Schrei und dann das Mienenspiel dabei. Der Jüngling stutzt und ruft, was seh ich? Wer solchermaßen leidensfähig, wer so gefühlvoll und empfindlich, der, fürcht ich, lebt noch viel zu gründlich und stirbt noch nicht zum letzten Mal. Mit diesem kühlen Wort empfahl der Jüngling sich und stieg hernieder ins tiefe Tal und kam nicht wieder. Die Birke. Es wächst wohl auf der Heide und in des Waldes Raum ein Baum, zu Nutz und Freude genannt der Birkenbaum. Die Schuh daraus geschnitzet sind freundlich von Gestalt, wohl dem, der sie besitzet, ihm wird der Fuß nicht kalt. Es ist die weiße Rinde, zu Tabakdosen gut, als teures Angebinde für den, der Schnupfen tut. Man zapfet aus der Birke sehr angenehmen Wein, man reibt sich, dass es wirke, die Glatze damit ein. Dem Birkenreiserbesen gebühret Preis und Ehr, das stärkste Kehrichtwesen, das treibt er vor sich her. Von Birken eine Rute, gebraucht am rechten Ort, befördert oft das Gute mehr als das beste Wort. Und kommt das Fest der Pfingsten, dann schmückt mir fein das Haus. Ihr, meine liebsten Jüngsten, mit Birkenzweigen aus. Gemartert. Ein gutes Tier ist das Klavier, still, friedlich und bescheiden und muss dabei doch vielerlei erdulden und erleiden. Der Virtuos stürzt darauf los mit hochgesträubter Mähne, eröffnet ihm voll Ungestüm den Leib, gleich der Hyäne. Und rasend wild, das Herz erfüllt von mörderlicher Freude, durchwühlt er dann, soweit er kann, des Opfers Eingeweide. Wie es da schrie, das arme Vieh, und unter Angstgewimmern bald hoch, bald tief, um Hilfe schrie, vergesse ich nie und nimmer. Die Tute. Wenn die Tante Adelheide als Logierbesuch erschien, fühlte Fritzchen große Freude, denn dann gab es was für ihn. Immer hat die liebe Gute tief im Reisekorb versteckt eine angenehme Tute, deren Inhalt köstlich schmeckt. Täglich wird dem braven Knaben draus ein hübsches Stück beschert, bis wir schließlich nichts mehr haben und die Tante weiterfährt. Mit der Post fuhr sie von hinnen. Fritzchens Trauer ist nur schwach. Einer Tute, wo nichts drinnen, weint man keine Träne nach. Gut und Böse. Tugend will, man soll sie holen. Ungern ist sie gegenwärtig. Laster ist auch unbefohlen, dienstbereit und fix und fertig. Gute Tiere, spricht der Weise, musst du züchten, musst du kaufen. Doch die Ratten und die Mäuse kommen ganz von selbst gelaufen. Seelenwanderung. Wohl tausendmal schon ist er hier gestorben und wiedergeboren. Sowohl als Mensch wie auch als Tier, mit kurzen und langen Ohren. Jetzt ist er ein armer, blinder Mann. Es zittern ihm alle Glieder, und dennoch, wenn er nur irgend kann, kommt er noch tausendmal wieder. Ja, ja. Ein weißes Kätzchen voller Schliche ging heimlich, weil es gerne schleckt, des Abends in die Nachbarküche, wo man es leider bald entdeckt. Mit Besen und mit Feuerzangen gejagt in alle Ecken ward's. Es fuhr zuletzt voll Todesbangen zum Schlot hinaus und wurde schwarz. Ja, siehst du wohl, mein liebes Herze, wer schlecken will, was ihm gefällt, der kommt nicht ohne Schmutz und Schwärze hinaus aus dieser bösen Welt. Wie üblich. Suche nicht apart zu scheinen, wandle auf betretenen Wegen. Meinst du, wie die andern meinen, kommt man freundlich dir entgegen. Mancher auf dem Seitensteige hat sich im Gebüsch verloren, und da schlugen ihm die Zweige links und rechts um seine Ohren. zu gut gelebt. Frau Grete hat ein braves Huhn. Es wusste seine Pflicht zu tun. Es kratzte hinten, pickte vorn, fand hier ein Würmchen, da ein Korn, erhaschte Käfer, schnappte Fliegen und eilte dann mit viel Vergnügen zum stillen Nest, um hier geduldig das zu entrichten, was es schuldig. Fast täglich tönte sein Geschrei: »Victoria, ein Ei, ein Ei!« Frau Grete denkt: »Oh, welch ein Segen! Doch könnte es wohl noch besser legen.« Drum reicht sie ihm, es zu verlocken, oft extra noch die schönsten Brocken. Dem Hühnchen war das angenehm. Es putzt sich, macht es sich bequem, wird wohl beleibt, ist nicht mehr rührig und sein Geschäft erscheint ihm schwierig. Kaum, dass ihm noch mit Drang und Zwang mal hie und da ein Ei gelang. Dies hat Frau Gretchen schwer bedrückt, besonders wenn sie weiterblickt, denn wo kein Ei, da ist's vorbei, mit Rührei und mit Kandisei. Ein fettes Huhn legt wenig Eier, ganz ähnlich geht's dem Dichter Meier, der auch nicht viel mehr dichten kann, seit er das große Los gewann. Zauberschwestern. Zwiefach sind die Fantasien. Sie sind ein Zauberschwesternpaar. Sie erscheinen, singen, fliehen, wesenlos und wunderbar. Eine ist die Himmelblaue, die uns froh entgegenlacht. Doch die andere ist die Graue, welche Angst und Bange macht. Jene singt von lauter Rosen, singt von Liebe und Genuss. Diese stürzt den Hoffnungslosen von der Brücke in den Fluss. Verwunschen. Geld gehört zum Ehestande. Hässlichkeit ist keine Schande. Liebe ist beinahe absurd. Drum, du nimmst den Junker Jochen. Innerhalb der nächsten Wochen, also sprach der Ritter Kurt. Vater, flehte Kunigunde, schone meine Herzenswunde, ganz umsonst ist dein Bemühen, ja, ich schwör's bei Erd und Himmel, niemals nehm ich diesen Lümmel, ewig, ewig hasse ich ihn. Nun, wenn Worte nicht mehr nützen, dann so bleibe ewig sitzen, marsch mit dir ins Burgverlies, zornig sagte dies der Alte, als er in die feuchte, kalte Kammer sie hinunterstieß. Jahre kamen, Jahre schwanden, nichts im Schlosse blieb vorhanden, außer Kunigundens Geist. Dort, wo graue Ratten rasseln, sitzt sie zwischen Kellerasseln, von dem Feuermolch umkreist. Heut noch ist es nicht geheuer in dem alten Burggemäuer um die Mitternacht herum. Wehe, ruft ein weißes Wesen, will denn niemand mich erlösen? Doch die Wände bleiben stumm. Schreckhaft. Nachdem er am Sonntagmorgen vor seinem Spiegel standen, verschwanden auch die letzten Sorgen und Zweifel, die ja noch vorhanden. Er wurde so verwegen, dass er nicht länger schwankte. Er schrieb ihr, sie dagegen erwiderte: »Nein, danke.« Der Schreck, den er da hatte, hätte ihn fast umgeschmissen, als hätte ihn eine Ratte plötzlich ins Herz gebissen. Durchweg lebendig. Nirgend sitzen tote Gäste. Allerorten lebt die Kraft. Ist nicht selbst der Fels der Feste eine Kraftgenossenschaft? Durch und durch aus Eigenheiten, so und so zu sein bestrebt, die sich lieben, die sich streiten, wird die bunte Welt gewebt. Sie hörten Teile der Gedichtsammlung Zu guter Letzt, dem ersten Teil unserer kleinen Wilhelm Busch-Reihe. Es las Uwe Kulnig.